Das Buch Daniel, Nummer 178. Prophetische Parallelen, die Entfaltung von Daniel 11 in den letzten Tagen.
Die Verse 16 bis 19 von Daniel Kapitel 11 stellen die Geschichte dar, die mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten beginnt und bis dahin reicht, dass Michael sich erhebt und die menschliche Gnadenzeit endet. Daher stellen sie auch die Geschichte von Vers 41 bis Vers 45 desselben Kapitels dar.
Aber der, der gegen ihn kommt, wird nach seinem eigenen Willen handeln, und niemand wird vor ihm standhalten, und er wird im herrlichen Land stehen, das durch seine Hand verzehrt wird. Er wird auch sein Angesicht darauf richten, mit der Stärke seines ganzen Königreichs einzuziehen, und mit ihm aufrechte, so wird er tun, und er wird ihm die Tochter der Frauen geben, um sie zu verderben, aber sie wird nicht auf seiner Seite stehen, noch für ihn sein. Danach wird er sein Angesicht zu den Inseln wenden und viele erobern. Doch ein Fürst, zu seinen eigenen Gunsten, wird die von ihm zugefügte Schmach beenden, ohne selbst Schmach zu erleiden, wird er bewirken, dass sie auf ihn zurückkehrt. Dann wird er sein Angesicht der Festung seines eigenen Landes zuwenden, doch er wird straucheln und fallen und nicht mehr gefunden werden. Daniel 11, 16, 19.
Als Schwester White die endgültige Erfüllung von Daniel Kapitel 11 ansprach, erklärte sie, dass sich vieles von der Geschichte, die sich in dieser Prophezeiung erfüllt hat, wiederholen wird. Die Verse 41 bis 45 wiederholen die prophetische Geschichte dieser Verse. Die Verse erfüllten sich, als das heidnische Rom die Kontrolle über die Welt übernahm, indem es zunächst drei geografische Gebiete eroberte.
Obwohl Ägypten vor Antiochos, dem König des Nordens, nicht standhalten konnte, konnte Antiochos vor den Römern nicht standhalten, die nun gegen ihn heranzogen. Kein Königreich vermochte dieser aufsteigenden Macht länger zu widerstehen. Syrien wurde erobert und dem Römischen Reich einverleibt, als Pompeius im Jahr 65 vor Christus Antiochos Asiaticus seiner Besitzungen beraubte und Syrien zu einer römischen Provinz machte. Dieselbe Macht sollte auch im Heiligen Land stehen und es verzehren. Rom trat im Jahr 162 vor Christus durch ein Bündnis mit dem Volk Gottes, den Juden, in Verbindung, von welchem Zeitpunkt an es einen hervorgehobenen Platz im prophetischen Kalender einnimmt. Die tatsächliche Herrschaft über Judäa erlangte es jedoch erst durch wirkliche Eroberung im Jahr 63 vor Christus, und zwar auf folgende Weise. Bei Pompeius' Rückkehr von seinem Feldzug gegen Mithridates, den König von Pontus, rangen zwei Bewerber, Hyrkanos und Aristobulos, um die Krone von Judäa. Ihre Sache wurde Pompeius vorgetragen, der bald die Unrechtmäßigkeit der Ansprüche des Aristobulos erkannte, aber die Entscheidung in der Angelegenheit bis nach seinem lang ersehnten Feldzug nach Arabien aufschieben wollte, wobei er versprach, dann zurückzukehren und ihre Angelegenheiten so zu regeln, wie es gerecht und angemessen erscheine. Aristobulos, der Pompeius wahre Absichten durchschaut hatte, eilte nach Judäa zurück, bewaffnete seine Untertanen und bereitete eine energische Verteidigung vor, entschlossen, um jeden Preis die Krone zu behalten, von der er voraussah, dass sie einem anderen zugesprochen würde. Pompeius blieb dem Flüchtigen dicht auf den Fersen. Als er sich Jerusalem näherte, kam Aristobulos, der seinen Kurs zu bereuen begann, ihm entgegen und bemühte sich, die Sache zu schlichten, indem er völlige Unterwerfung und große Geldsummen versprach. Pompeius nahm dieses Angebot an und sandte Gabinius an der Spitze eines Truppendetachements, um das Geld in Empfang zu nehmen. Als dieser Generalleutnant jedoch in Jerusalem ankam, fand er die Tore gegen sich verschlossen und es wurde ihm von den Mauern herab mitgeteilt, dass die Stadt die Abmachung nicht einhalten werde. Pompeius, der es nicht ungestraft hinnehmen wollte, auf diese Weise getäuscht zu werden, ließ Aristobulus, den er bei sich behalten hatte, in Ketten legen und rückte sogleich mit seinem ganzen Heer gegen Jerusalem vor. Die Parteigänger des Aristobulus waren für die Verteidigung des Ortes, die des Hyrkanus dafür, die Tore zu öffnen. Da letztere in der Mehrheit waren und sich durchsetzten, wurde Pompeius freier Einlass in die Stadt gewährt. Daraufhin zogen sich die Anhänger des Aristobulus auf den Tempelberg zurück, ebenso fest entschlossen, diesen Ort zu verteidigen, wie Pompeius entschlossen war, ihn zu erobern. Nach 3 Monaten wurde in die Mauer eine Bresche geschlagen, die für einen Sturm ausreichte, und der Ort wurde im Sturm genommen. In dem furchtbaren Gemetzel, das darauf folgte, wurden 12.000 Menschen erschlagen. Es war ein ergreifender Anblick, bemerkt der Historiker, die Priester, die gerade mit dem Gottesdienst beschäftigt waren, mit ruhiger Hand und festem Vorsatz ihrer gewohnten Arbeit nachgehen zu sehen, offenbar des wilden Tumults unbewusst, obwohl rings um sie ihre Freunde niedergemetzelt wurden und sich oft ihr eigenes Blut mit dem ihrer Opfer vermischte. Nachdem er dem Krieg ein Ende bereitet hatte, ließ Pompeius die Mauern Jerusalems schleifen, stellte mehrere Städte aus der Gerichtsbarkeit Judäas unter die Gerichtsbarkeit Syriens und auferlegte den Judentribut. So wurde Jerusalem zum ersten Mal durch Eroberung in die Hände jener Macht gelegt, die das herrliche Land in ihrem eisernen Griff halten sollte, bis sie es völlig verzehrt hatte. Vers 17. Er wird auch sein Angesicht darauf richten, mit der Stärke seines ganzen Königreichs einzuziehen, und aufrichtige mit ihm, so wird er tun, und er wird ihm die Tochter der Frauen geben, um sie zu verderben, aber sie wird nicht auf seiner Seite stehen, noch für ihn sein. Bischof Newton gibt eine weitere Lesart für diesen Vers an, die den Sinn deutlicher auszudrücken scheint, und zwar wie folgt: Er wird auch sein Angesicht darauf richten, mit Gewalt in das ganze Königreich einzudringen. Vers 16 führte uns bis zur Eroberung Syriens und Judäas durch die Römer. Rom hatte zuvor Makedonien und Thrakien erobert. Ägypten war nun das einzige, das vom ganzen Reich Alexanders noch nicht der römischen Macht unterworfen war, und diese Macht richtete nun ihr Angesicht darauf, mit Gewalt in jenes Land einzudringen. Ptolemäus Auletes starb 51 vor Christus. Er hinterließ die Krone und das Königreich Ägypten seinem ältesten Sohn und seiner ältesten Tochter, Ptolemäus und Kleopatra. In seinem Testament war bestimmt, dass sie einander heiraten und gemeinsam regieren sollten, und weil sie noch jung waren, wurden sie unter die Vormundschaft der Römer gestellt. Das römische Volk nahm diese Verpflichtung an und ernannte Pompeius zum Vormund der jungen Erben Ägyptens. Da bald darauf ein Streit zwischen Pompey und Caesar ausbrach, wurde zwischen den beiden Feldherren die berühmte Schlacht von Pharsalia geschlagen. Pompey floh, nachdem er besiegt worden war, nach Ägypten. Caesar folgte ihm sogleich dorthin, doch noch vor seiner Ankunft wurde Pompey von Ptolemy heimtückisch ermordet, zu dessen Vormund er ernannt worden war. Caesar übernahm daher die Pompey verliehene Vormundschaft über Ptolemy und Kleopatra. Er fand Ägypten durch innere Unruhen erschüttert, da Ptolemy und Kleopatra einander feindlich gegenüberstanden und sie ihres Anteils an der Regierung beraubt worden war. Gleichwohl zögerte er nicht, mit seiner kleinen Streitmacht von 800 Reitern und 3200 Fußsoldaten in Alexandria zu landen, den Streitfall in Augenschein zu nehmen und dessen Beilegung zu übernehmen. Da die Unruhen täglich zunahmen, erkannte Caesar seine kleine Streitmacht für unzureichend, um seine Stellung zu behaupten, und da er Ägypten wegen des zu jener Jahreszeit wehenden Nordwinds nicht verlassen konnte, sandte er nach Asien und befahl allen Truppen, die er dort hatte, so bald wie möglich zu seiner Unterstützung heranzurücken. Auf höchst überhebliche Weise verfügte er, Ptolemaios und Kleopatra hätten ihre Heere aufzulösen, vor ihm zu erscheinen, um ihre Streitigkeiten beizulegen und sich seiner Entscheidung zu fügen. Da Ägypten ein unabhängiges Königreich war, wurde diese hochmütige Verfügung als Affront gegen seine königliche Würde betrachtet, worauf die Ägypter, aufs Äußerste erzürnt, zu den Waffen griffen. Caesar erwiderte, er handle Kraft des Testaments ihres Vaters, Auletes, der seine Kinder unter die Vormundschaft des Senats und des Volkes von Rom gestellt habe, dessen gesamte Autorität nun in seiner Person als Konsul verkörpert sei, und dass er als Vormund das Recht habe, zwischen ihnen zu schlichten. Die Angelegenheit wurde schließlich vor ihn gebracht, und es wurden Anwälte bestellt, um die Sache der jeweiligen Parteien zu vertreten. Kleopatra, sich der Schwäche des großen römischen Eroberers bewusst, befand, dass die Schönheit ihrer Erscheinung wirkungsvoller sein würde, um ein Urteil zu ihren Gunsten zu erlangen, als jeder Anwalt, den sie beschäftigen könnte. Um unbemerkt in seine Gegenwart zu gelangen, griff sie zu folgendem Kunstgriff: Sie legte sich der Länge nach in ein Bündel von Kleidern, Apollodoros, ihr sizilischer Diener, wickelte es in ein Tuch, band es mit einem Riemen zusammen und hob es auf seine herkulischen Schultern, um die Gemächer Cäsars aufzusuchen. Unter dem Vorwand, ein Geschenk für den römischen Feldherrn zu bringen, wurde er durch das Tor der Zitadelle eingelassen, trat vor Cäsar und legte die Last zu seinen Füßen nieder. Als Cäsar dieses lebendige Bündel gelöst hatte, siehe da, stand die schöne Kleopatra vor ihm. Er war weit davon entfernt, über diese List missvergnügt zu sein, und da er von einem Charakter war, wie er in 2. Petrus 2,14 beschrieben wird, hatte, sagt Rollin, schon der erste Anblick einer so schönen Person auf ihn die ganze Wirkung, die sie sich gewünscht hatte. Cäsar verfügte schließlich, dass Bruder und Schwester den Thron gemäß der Absicht des Testaments gemeinsam innehaben sollten. Potinus, der oberste Staatsminister, der hauptsächlich daran beteiligt gewesen war, Kleopatra vom Thron zu vertreiben, fürchtete die Folgen ihrer Wiedereinsetzung. Er begann daher, Missgunst und Feindseligkeit gegen Cäsar zu schüren, indem er im Volk verbreitete, er beabsichtige schließlich, Kleopatra die alleinige Macht zu übertragen. Bald kam es zu offenem Aufruhr. Achillas rückte an der Spitze von 20.000 Mann vor, um Cäsar aus Alexandria zu vertreiben. Indem er seine kleine Truppe geschickt in den Straßen und Gassen der Stadt aufstellte, hatte Cäsar keine Mühe, den Angriff zurückzuschlagen. Die Ägypter unternahmen den Versuch, seine Flotte zu vernichten. Er antwortete, indem er die ihrige in Brand setzte. Als einige der brennenden Schiffe an den Kai getrieben wurden, gerieten mehrere Gebäude der Stadt in Brand, und die berühmte alexandrinische Bibliothek, die nahezu 400.000 Bände umfasste, wurde zerstört. Da der Krieg immer bedrohlicher wurde, ließ Cäsar in allen benachbarten Ländern um Hilfe ersuchen. Eine große Flotte kam aus Kleinasien zu seiner Unterstützung. Mithridates brach mit einem in Syrien und Kilikien ausgehobenen Heer nach Ägypten auf. Antipater, der Idumäer, stieß mit 3.000 Juden zu ihm. Die Juden, die die Pässe nach Ägypten hielten, gestatteten dem Heer den ungehinderten Durchzug. Ohne diese Mitwirkung ihrerseits hätte der ganze Plan scheitern müssen. Die Ankunft dieses Heeres entschied den Kampf. In der Nähe des Nils wurde eine entscheidende Schlacht geschlagen, die mit einem völligen Sieg Cäsars endete. Ptolemaios ertrank beim Fluchtversuch im Fluss. Alexandria und ganz Ägypten unterwarfen sich daraufhin dem Sieger. Rom war nun in das gesamte ursprüngliche Reich Alexanders eingedrungen und hatte es sich einverleibt. Mit den Aufrichtigen des Textes sind zweifellos die Juden gemeint, die ihm die bereits erwähnte Hilfe leisteten. Ohne diese hätte er scheitern müssen, mit ihr brachte er Ägypten im Jahr 47 vor Christus vollständig unter seine Herrschaft. Die Tochter der Weiber, dass er sie verderbe. Die Leidenschaft, die Cäsar für Kleopatra gefasst hatte, mit der er einen Sohn zeugte, wird vom Historiker als der einzige Grund dafür angegeben, dass er einen so gefährlichen Feldzug wie den Ägyptischen Krieg unternahm. Dies hielt ihn weit länger in Ägypten, als es seine Angelegenheiten erforderten. Ganze Nächte verbrachte er mit Schlemmen und Zechen an der Seite der lasterhaften Königin. Aber, sagte der Prophet, sie wird nicht an seiner Seite stehen noch für ihn sein. Kleopatra schloss sich später Antonius, dem Feind des Augustus Cäsar, an und setzte ihre ganze Macht gegen Rom ein. Vers 18. Danach wird er sein Angesicht den Inseln zuwenden und viele einnehmen, aber ein Fürst, zu seinem eigenen Vorteil, wird die von ihm zugefügte Schmach beenden, ohne selbst Schmach zu erleiden, wird er sie auf ihn zurückfallen lassen. Der Krieg mit Pharnaces, dem König des kimmerischen Bosporus, führte ihn schließlich von Ägypten weg. Bei seiner Ankunft dort, wo der Feind war, sagt Prideaux, griff er, ohne sich selbst oder ihnen eine Atempause zu gönnen, sofort an und errang einen entscheidenden Sieg über sie, wovon er einem Freund in diesen drei Worten berichtete, Veni, Vidi, Vici, ich kam, ich sah, ich siegte. Der letzte Teil dieses Verses ist von einiger Unklarheit, und über seine Anwendung gehen die Meinungen auseinander. Einige beziehen ihn weiter zurück in Cäsars Leben und meinen, eine Erfüllung in seinem Streit mit Pompey zu finden. Doch die in der Prophezeiung klar umrissenen vorhergehenden und nachfolgenden Ereignisse zwingen uns, die Erfüllung dieses Teils der Prophezeiung zwischen dem Sieg über Pharnaces und Caesars Tod in Rom zu suchen, wie im folgenden Vers dargelegt. Eine ausführlichere Geschichte dieser Periode könnte Ereignisse ans Licht bringen, die die Anwendung dieser Stelle ohne Schwierigkeiten ermöglichen würden. Vers 19. Dann wird er sein Angesicht der Festung seines eigenen Landes zuwenden, aber er wird straucheln und fallen und nicht gefunden werden. Nach diesem Sieg besiegte Caesar die letzten noch verbliebenen Reste der Partei des Pompeius, Cato und Scipio in Afrika sowie Labienus und Varus in Spanien. Nach seiner Rückkehr nach Rom, der Festung seines eigenen Landes, wurde er zum Diktator auf Lebenszeit gemacht, und ihm wurden noch weitere Vollmachten und Ehren verliehen, die ihn tatsächlich zum absoluten Herrscher des ganzen Reiches machten. Doch der Prophet hatte gesagt, dass er straucheln und fallen werde. Die Ausdrucksweise deutet darauf hin, dass sein Sturz plötzlich und unerwartet sein würde, wie wenn ein Mensch auf seinem Weg zufällig strauchelt. Und so fiel dieser Mann, der 500 Schlachten gekämpft und gewonnen, 1000 Städte eingenommen und 1.192.000 Männer getötet hatte, nicht im Getöse der Schlacht und in der Stunde des Kampfes, sondern als er meinte, sein Weg sei eben und mit Blumen bestreut, und als man die Gefahr für weit entfernt hielt. Denn als er im Senatssaal auf seinem goldenen Thron Platz nahm, um aus den Händen jenes Gremiums den Titel eines Königs zu empfangen, traf ihn plötzlich der Dolch des Verrats ins Herz. Cassius, Brutus und andere Verschwörer stürzten sich auf ihn, und er fiel, von 23 Wunden durchbohrt. So strauchelte und fiel er plötzlich und wurde nicht mehr gefunden, 44 vor Christus, Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 258 bis 264.
Die geschichtliche Erfüllung des heidnischen Rom, des Königs des Nordens, insofern es auf dem Thron eingesetzt wurde, ist eine Geschichte, die die Geschichte der Thronbesteigung des modernen Rom bei der dreifachen Vereinigung, die sich beim bald kommenden Sonntagsgesetz vollzieht, vorwegnimmt. Diese Geschichte wird auch in den Versen 30 bis 36 vorgebildet, welche aufzeigen, wann das Papsttum im Jahr 538 erstmals auf den Thron gesetzt wurde. Die Verse 16 bis 19 sowie die Verse 31 bis 36 stellen beide den endgültigen Aufstieg und Fall der Hure von Tyros dar. Diese Geschichte wurde auch in den Versen 5 bis 9 dargestellt, als der erste König des Nordens nach der Eroberung von drei geografischen Gebieten eingesetzt wurde. Danach ging er einen Vertrag mit dem König des Südens ein, brach jedoch den Vertrag, woraufhin der König des Südens als Antwort eine tödliche Wunde zufügte, und der König des Nordens starb in der Gefangenschaft Ägyptens. Die Verse 5 bis 9, 16 bis 19 und 30 bis 36 bilden drei prophetische Linien, die in den Versen 40 bis 45 erfüllt werden. Als Schwester White darauf hinwies, dass viel von der Geschichte, die sich in dieser Prophezeiung erfüllt hat, sich wiederholen wird, bedeutete das in Wirklichkeit, dass das gesamte Kapitel die Verse 40 bis 45 veranschaulicht. Die Verse 20 bis 22 weisen auf die Geburt und den Tod Christi hin, damit steht seine Geburt für die Zeit des Endes sowohl 1798 als auch 1989, und sein Tod am Kreuz steht für den 22. Oktober 1844 und das Sonntagsgesetz. Vers 23 kennzeichnet das Bündnis zwischen den Juden und Rom während der Geschichte des Makkabäischen Aufstands. Das Bündnis in jener Geschichte wird durch die Jahre 161 vor Christus und 158 vor Christus repräsentiert. Die makkabäische Geschichte stellt eine innere Linie dar, die ihren Anfang mit einem von den Juden initiierten Bündnis zwischen Rom und den makkabäischen Juden nimmt und letztlich damit endet, dass die Juden erklärten, sie hätten keinen König als den Kaiser. Vers 23 folgt natürlich auf die Verse 21 und 22, und Vers 21 bezeichnet die Geburt Christi, die eine prophetische Zeit des Endes darstellt, und Vers 22 bezeichnet das Kreuz, das das Sonntagsgesetz repräsentiert. Am Kreuz erkannten die Juden Caesar, Rom, als ihren König an, und das Bündnis in Vers 23 verweist auf den Beginn der Entscheidung der Juden, Rom zu dienen, genau an dem Endpunkt, an dem die Juden ihre Treue zu Rom proklamieren. Auf das Ende der Juden, wie es am Kreuz dargestellt ist, folgt der Beginn der Verbindung der Juden mit Rom. Die Verse 24 bis 30 beschreiben die 360 Jahre, in denen das heidnische Rom uneingeschränkt herrschte, von der Schlacht bei Actium 31 vor Christus bis zur Verlegung der Hauptstadt von Rom nach Konstantinopel im Jahr 330. Der Zeitraum von 360 Jahren versinnbildlicht die 1260 Jahre, in denen das päpstliche Rom uneingeschränkt herrschte, und zusammen stehen sie für den Zeitraum ab Vers 41 sowie für die dreifache Vereinigung, die beim bald kommenden Sonntagsgesetz eintritt, bis zum Ende der Gnadenzeit. Alle prophetischen Linien der Geschichte in Kapitel 11 stimmen mit den letzten sechs Versen von Daniel 11 überein, doch die prophetische Geschichte von der Zeit des Endes im Jahr 1989, die von Vers 40 bis zum Sonntagsgesetz in Vers 41 dargestellt wird, ist jener Teil der Prophezeiung Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht. Die in Vers 40 offengelassene Geschichte ist die Offenbarung Jesu Christi, die entsiegelt wird, wenn die Zeit nahe ist, kurz bevor die Gnadenzeit schließt. Wir werden diese Studie im nächsten Artikel fortsetzen.
Wir haben die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, das der Geist der Weissagung ist. Im Wort Gottes sind unschätzbare Edelsteine zu finden. Diejenigen, die dieses Wort erforschen, sollten den Verstand klar halten. Niemals sollten sie einem entarteten Appetit beim Essen oder Trinken frönen. Wenn sie dies tun, gerät das Gehirn in Verwirrung, sie werden der Anstrengung, tief zu schürfen, um die Bedeutung jener Dinge herauszufinden, die sich auf die abschließenden Szenen der Geschichte dieser Erde beziehen, nicht standhalten können. Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, werden die Gläubigen eine völlig andere religiöse Erfahrung machen. Ihnen werden solche Einblicke in die offenen Pforten des Himmels zuteil, dass Herz und Sinn von dem Charakter geprägt werden, den alle entwickeln müssen, um der Seligkeit teilhaftig zu werden, die der Lohn derer sein wird, die reinen Herzens sind. Der Herr wird alle segnen, die demütig und sanftmütig danach trachten, zu verstehen, was im Buch der Offenbarung offenbart ist. Dieses Buch enthält so vieles, das reich an Unsterblichkeit und voller Herrlichkeit ist, dass alle, die es ernstlich lesen und darin forschen, den Segen empfangen, der denen gilt, die die Worte dieser Weissagung hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Aus dem Studium der Offenbarung wird man gewiss eines erkennen, dass die Verbindung zwischen Gott und seinem Volk eng und fest ist. Zwischen dem Universum des Himmels und dieser Welt ist eine wunderbare Verbindung zu erkennen. Die Daniel geoffenbarten Dinge wurden später durch die Offenbarung ergänzt, die Johannes auf der Insel Patmos empfing. Diese beiden Bücher sollten sorgfältig studiert werden. Zweimal fragte Daniel, wie lange wird es bis zum Ende der Zeit dauern? Und ich hörte, aber ich verstand nicht, da sprach ich, o mein Herr, was wird das Ende dieser Dinge sein? Und er sprach, geh deines Weges, Daniel, denn die Worte sind verschlossen und versiegelt bis zur Zeit des Endes. Viele werden gereinigt, weiß gemacht und geläutert werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln, und keiner der Gottlosen wird verstehen, die Verständigen aber werden verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer weggenommen wird und der Greuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1092 Tage. Selig ist, der hart und die 1335 Tage erreicht. Du aber, geh deines Weges bis zum Ende, denn du wirst ruhen und wirst am Ende der Tage zu deinem Los stehen. Es war der Löwe aus dem Stamm Juda, der das Buch entsiegelte und Johannes die Offenbarung dessen gab, was in diesen letzten Tagen geschehen sollte. Daniel stand in seinem Los, um sein Zeugnis abzulegen, das bis zur Zeit des Endes versiegelt war, als die Botschaft des ersten Engels unserer Welt verkündigt werden sollte. Diese Dinge sind in diesen letzten Tagen von unendlicher Bedeutung, aber während viele gereinigt, weiß gemacht und geprüft werden, werden die Gottlosen gottlos handeln, und keiner der Gottlosen wird verstehen. Wie wahr das ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes, Und die, welche das Licht in Bezug auf das Gesetz Gottes nicht annehmen wollen, werden die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft nicht verstehen. Das Buch Daniel wird in der Offenbarung des Johannes entsiegelt und führt uns weiter zu den letzten Szenen der Geschichte dieser Erde. Werden unsere Brüder bedenken, dass wir inmitten der Gefahren der letzten Tage leben? Lest die Offenbarung im Zusammenhang mit Daniel. Lehrt diese Dinge, Testimonies to Ministers, 114, 115.